Schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? Danke, Jesus. Das war ein richtig gutes Wort. Sorry, ich glaube, in das ich quasi nahtlos übergehen kann. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich mach's nicht kaputt, nein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich freue mich, wir sind in einer Situation, als Gemeinde, wo wir einfach Weichen stellen, ja, wo wir glauben, dass Gott Dinge verändert und uns neu ausrichtet. Und es gibt eigentlich nichts Wichtigeres in solchen Situationen, als Gottes Angesicht zu suchen. Nicht, weil Gott weg ist, ja, und weil er sich versteckt hat, sondern weil wir seine Wege und sein Herz und was er vorhat entdecken wollen. Das heißt, wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Und deswegen bin ich auch so dankbar über diese Donnerstagabende, die wir haben. Der war schon der Hammer jetzt und es wird nur besser. Und ich habe den Eindruck, man spürt das schon. Man konnte da oben, wenn wir vor dem Gottesdienst beten, geht sowieso eigentlich immer die Post ab. Aber es war jetzt schon direkt von Anfang an. Und es ist einfach eine Gemeinde, die betet und die nicht nur bespaßt wird von vorne, ist einfach ein Unterschied, ja, wo manchmal denkt man ja so, die Leiter beten schon für mich oder sowas, ne? Nee, jeder im Leib Christi hat eine Verantwortung, mit Gott zu leben. Und das ist, wo die Power herkommt. Die Power kommt nicht von dem einzelnen Leiter, sie kommt von der Gemeinde und Christus, der in seiner Gemeinde wohnt. Und es gibt, und Gebet, wir haben letztes Mal über Fürbitte gesprochen und es gibt da so viele Aspekte. Dorothea hat auch darüber gesprochen letzte Woche. Und es gibt ein anhaltendes Gebet, ja, was wir lesen in der Apostelgeschichte, wo Petrus gefangen genommen wurde und das heißt, die Gemeinde betete anhaltend, sie betete immer weiter und Petrus erlebte ein Wunder, wie wir wissen. Und wir wissen zum Beispiel, dass von Johannes dem Täufer, der auch ins Gefängnis kam, er dieses Wunder nicht erlebt hat. Also da ist Kraft im Gebet, aber auch im anhaltenden Gebet. Aber heute Morgen möchte ich sprechen über das Gebet des Glaubens. Ja, ich bekomme einfach nicht, so die ganze Woche und davor, ich komme nicht über zwei Stellen im Markus-Evangelium hinaus. Ich setze mich da jeden Morgen hin und nehme mir vor, weiterzulesen und es klappt einfach nicht. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, wenn du einfach, wir setzen dich ran und dann spricht der Text, der Geist Gottes immer weiter zu dir und ich komme, ne, und es geht einfach nicht weiter und dann wende ich das auch noch selber an in meinem Leben und gehe da rein und danke Gott und nehme die Situation da rein, weil ich glaube, es gibt fast nichts Kraftvolleres, als das Wort zu nehmen und es zu beten. Und wirklich damit ins Versteck zu gehen und es als mein Eigentum anzunehmen. Und wenn es da steht, gehört es mir auch, egal ob ich es spüre oder nicht spüre. Amen. Und in Markus 11, ihr kennt die Story bestimmt, ab Vers 22, da heißt es, und Jesus antwortete und spricht zu ihm, das ist, nachdem er den Feigenbaum verflucht hat am Tag vorher, weil der keine Feigen hatte. Und Jesus, es war nicht die Zeit der Feigen, aber Jesus hat halt eine andere Jahreszeit im Herzen, nämlich Himmel auf Erden. Und er wollte Feigen, gab keine dran. Und er hat gesagt, nie wieder werden von dir Feigen gegessen werden. Und dann am nächsten Tag gehen sie wieder dran vorbei und der Feigenbaum ist verdorrt. Und die Jünger sagen, was war denn das? Und das ist die Antwort von Jesus. Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Oder eigentlich müsste man übersetzen, habt Gottes Glauben, habt seinen Glauben. Wahrlich, ich sage euch, und wenn Jesus wahrlich sagt, dann sagt er, so ist das, wahrlich. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, Berg steht hier stellvertretend für jedes Problem, für jede Schwierigkeit, die auftritt in unserem Leben, wer zu diesem Berg sprechen wird, sagen wird, nicht denken wird, nicht überlegen wird, sondern sagen wird, nicht über den Berg reden wird, sondern zu dem Berg. Wer zu diesem Berg reden wird, ist ganz wichtig, nicht über den Berg sprechen wird, sondern zu dem Berg reden wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, ich will nur nebenbei Betonung, okay, ist nicht die Botschaft, aber es ist wichtig, dass du als Christ deinen Mund aufkriegst, Amen. Dann wird es werden. So krass. Vers 24, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet. Alles, um was ihr auch betet und bittet. Alles. Wir hatten gerade schon mal, erhalte alle, richtig? Und jetzt steht hier, alles, um was ihr auch betet und bittet. Ich meine, alles ist ziemlich viel. Ja? Würdet ihr übereinstimmen? Ja, alles ist ziemlich allumfassend. Alles, um was ihr auch betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Und dann ich nehme es mal als ein Anhängsel dran. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergeben. Und wir wissen, dass uns vergeben ist. Ja, das ist nach dem Kreuz ist uns vergeben. Aber was hier Fakt ist, und das möchte ich einfach nochmal mit reinbringen hier, wenn wir in wissentlicher Unvergebenheit leben und nicht bereit sind zu vergeben, dann hindert es unsere Gebete und unseren Glauben und wir können nicht empfangen. Also sollten wir uns dreimal überlegen, ob wir festhalten wollen, uns damit nur selber wehtun, wenn wir nicht vergeben. Okay, aber mit diesem Text könnte man sich eigentlich ewig beschäftigen, weil ich finde es so krass, hier gibt es keinen Interpretationsspielraum. Jesus sagt, so funktioniert das. Alles, um was ihr betet, wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, wird es euch werden. Nur das ist eine krasse Ansage, oder? Das ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das kann jede Perspektive in meinem Leben verändern. Das bedeutet, habe ich eine Perspektive des Glaubens über meine Umstände, können sie sich ändern? Es ist einfach so. Jesus sagt es hier. So ist es. Alles, um was ihr auch betet und bittet, wenn ihr glaubt, ist es euch. Und es ist interessant. Ich habe hat man öfter vielleicht schon mal gehört, dass der Beweis des Glaubens ist der Berg, der sich versetzt. Richtig? Aber eigentlich ist das nicht ganz richtig. Der Berg, der sich versetzt, ist das letztendliche Resultat, aber es ist nicht der einzige Beweis des Glaubens. Der Beweis des Glaubens ist nicht immer im Sichtbaren, sonst würde es ja nicht Glauben heißen. Als Jesus den Feigenbaum verflucht hat, hat man nicht direkt gesehen, dass irgendwas passiert ist. Er ist weitergegangen und am nächsten Tag hat man was gesehen. Das heißt, der Beweis des Glaubens ist, dass wenn ich nicht sehe, ich immer noch glaube, auch wenn ich es noch nicht in der Hand halte. Das ist ein Beweis des Glaubens, der letztendlich da rein führt, dass ich erlebe, was ich glaube. Aber das ist das Endergebnis sozusagen. Dazwischen bin ich auf einem Weg unterwegs, nennt sich Glaubensweg. Amen. Wo ich nicht immer sehe, wo ich nicht immer fühle, nicht immer spüre. Und was, wenn man das ergreift? Was, wenn wir so einen Glauben haben, der weiß, ich hab's schon, auch wenn ich es noch nicht sehe? Was, wenn so ein Glauben unser Glauben ist? Was, wenn das dein Glauben ist? Was, wenn es so sein sollte? Ich weiß nicht, ob ihr Kenneth Hagin kennt. Ja, wer kennt Kenneth Hagin? Ist gestorben mittlerweile, ist beim Herrn bekannter Glaubensprediger. Man würde ihn so in die Glaubensbewegung, wenn du unbedingt eine Kategorie brauchst, einordnen. Ja, und er lag mit einem deformierten Herzen und einer unheilbaren Blutkrankheit im Sterben. Gelähmt, konnte sich nicht mal selber duschen. Seine Mutter musste die Bibel vor ihn hinstellen, weil er nicht mehr sie selber halten konnte, so schwach war er, und wartete eigentlich nur aufs Sterben. Er wartete nur darauf, dass er stirbt. Und er zitiert die eine ganze Nacht, heißt es, also sein eigenes Zeugnis, Markus 11, 24, was wir gerade gelesen haben. Er sagt, ich glaube, ich bin geheilt, die ganze Nacht hindurch. Ist er dabei? Ja, ich meine, und er sagt, er war im Sterben, das war die Nacht, wo er eigentlich dachte, das war's gleich. Ja, und dann geht man manchmal zu extremen Mitteln, okay? Und er hat die ganze Nacht das gemacht. Und er sagt, Gott, und das finde ich so krass, wie er mit Gott redet, er sagt, Gott, hier steht das, und das, ich glaube, er sagt, zu Gott sagt er so, ich glaube das, warum passiert das nicht? Ich glaube das doch. So, ich würde wahrscheinlich eher so denken, ja, irgendwo glaube ich nicht richtig oder irgendwie sowas. Und er sagte, ich glaube das. Ich glaube, dass Heilung mir gehört. Du sagst es in deinem Wort. Was soll das? Warum geht das nicht? Und die Antwort, die er spürt im Herzen, das ist eine ziemlich krasse Antwort, ist, du glaubst ganz gut für das, was du weißt. Und gleichzeitig kommt, und wer das weiß, wie der Geist Gottes manchmal spricht im Inneren, der kann das nachvollziehen, weiß er einfach, dass er nicht genug weiß und weiterlesen muss. Dass der Glaube, und das ist so wichtig, kann niemals über dein Wissen vom Wort Gottes hinausgehen. Du kannst nicht für was glauben, von dem du nicht weißt, dass es dir gehört. Nun, wenn du nicht weißt, dass Krankheit, dass Krankheit dir gehört, oh, da, Herr, mach die Salbung an. Wenn du nicht weißt, dass Gesundheit dein ist, wie sollst du dafür glauben können, oder? Ja, also du kannst nicht darüber hinausgehen und dann spürt er, wie der Geist Gottes den nächsten Teil des Verses ihm zitiert. Und der nächste Teil ist, wenn du glaubst, dass du es empfangen hast, wird es dir werden. Also erst alles, um was ihr betet, glaubt, dass du es kriegst. Und das hat er die ganze Nacht gemacht. Ja, das gehört mir noch. Und auf einmal geht's weiter, glaub, dass du es schon hast und es wird dir werden. Und er checkt auf einmal, ist natürlich eine Offenbarung, ist ja klar, er geht ihm einfach das Licht an, also ich glaube nicht, dass ich es hab, wenn ich es hab, sondern ich glaube, bevor ich es hab, dass ich es hab. Ja, also so, da, mir hat es Gott mal so erklärt, so, weil ich ja Geschenke mag und dann früher immer, wenn meine Eltern mir zu Weihnachten, wenn ich einen großen Wunschzettel geschrieben und dann wusste ich ja, wo die das verstecken. Ja, und dann bin ich da immer suchen gegangen heimlich und wenn ich es gefunden habe, habe ich mich mega gefreut, aber ich musste immer noch warten auf den 24. Also ich habe schon empfangen, aber es muss mir erst noch werden. Versteht ihr? Es ist schon meins, aber es kommt erst am 24. Aber es gehört mir schon. Es ist schon felsenfest sicher, dass es meins ist. Und so sowas ähnliches ist das hier auch. Und Kenneth Hagin hatte in dem Moment einen Blitz der Offenbarung und wurde in einem Moment geheilt von einer nicht heilbaren Blutkrankheit, einem deformierten Herzen, von jeder Lähmung, von allem, was da war, ist aufgestanden und erzählt das Zeugnis 55 Jahre später, nie wieder ist irgendwas zurückgekommen. Und dieser Mann, soweit ich weiß, ist gesund gestorben. Ja, also ist einfach nach Hause gegangen zum Herrn. Wenn ich da jetzt gerade eine falsche Information habe, kannst du mich gerne korrigieren. Aber das ist Glauben und darauf hat er dann im Grunde so seinen ganzen Dienst gebaut. Ne? Also so, deswegen ist es dann die Glaubensbewegung. Und ich verstehe, dass in der Glaubensbewegung vielleicht auch Dinge ein bisschen over the top sind, aber da sind sie sowieso überall und überall gibt es Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen und niemand hat die perfekte, vollkommene Lehre. Fakt ist, dass hier steht, wenn du glaubst, dass du empfangen hast, wird es dir werden. Amen. Nun, das ist ja krass. Das heißt, wenn ich in einen Glauben hineinkommen kann, wenn ich in einen Weg hineinkommen kann, wo ich hier drin schon weiß, die Rechnung, die da auf meinem Tisch liegt, das Konto sagt Minus, die Rechnung sagt Plus so und so viel muss ich bezahlen, was zu noch mehr Minus führen würde. Aber ich habe schon empfangen, dass Gott mich versorgt. Was mache ich denn dann? Ich jammer nicht mehr, ich heule nicht, ich renne nicht, oh bitte, bitte, hilf mir jemand. Sondern ich habe schon empfangen. Alles, was ich tun kann, ist danke, Herr, für deine Lösung. Ich habe Frieden und ich habe Ruhe und ich bin nicht gestresst. Gott kümmert sich. Dann habe ich hier schon empfangen. Ich habe schon empfangen und warte nur noch auf den 24. Amen. Ich habe schon empfangen, dass obwohl vielleicht meine Schulter noch wehtut und heute übrigens nicht mehr, weil ich habe das die ganze Woche mit meiner Schulter gemacht. Ich habe seit letzten Samstag, weiß nicht was es war, auf jeden Fall mir voll die Schmerzen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich habe nicht gefühlt wie, also nicht gefühlt, sondern ich war behindert, weil mein rechter Arm nicht mehr geht, weil ich erst mal mitgekriegt habe, was die Schulter alles leistet. Weil wenn du Schmerzen in der Schulter hast, kannst du das ganze Ding kaum noch benutzen. Ja, wir sind da, war ja auch noch so schlau und bin dann den ganzen Samstag noch Fahrrad gefahren, im Bikepark so richtig, ne, und habe die Schmerzen ignoriert. Und dann habe ich das gelesen und habe gesagt, ich habe empfangen und ich habe immer jeden Tag weitergemacht und immer sind die Schmerzen weniger und weniger geworden, aber ich habe deswegen nicht aufgehört, mich zu bewegen. Und das ist der Punkt. Ich hätte jetzt warten können und irgendwie, sondern ich habe weitergemacht und ich konnte keine Liegestütze mehr machen, das hat so, ich bin richtig zusammengebrochen und gestern habe ich mich wieder ran und habe gesagt, danke Herr, ich habe es empfangen und auf einmal noch beim ersten tat es noch weh und plötzlich war der Schmerz weg und habe ich gemacht und ich habe heute Morgen kam noch bei einer Bewegung in die ein bisschen Schmerz und das ist jetzt selbst weg, es ist nichts mehr da und ich habe einmal eine Allergie gehabt, die war richtig, richtig, richtig schlimm. Die ging das ganze Jahr. Entweder war es fast schon Asthma mit so Pfeifen und Rasseln in der Lunge und nicht mehr richtig atmen können und husten. Oder es war ein Laufen der Nase, das nicht aufhörte. Ich weiß, habe ich morgens mit Gott hingesetzt, musste erst eine Stunde Nasenschnauben hintereinander weg. Und da, überhaupt nicht richtig Zeit mit Gott gehabt, so richtig hingekriegt, weil ich so neben der Spur war. Ja, und dann habe ich genau dasselbe irgendwann gemacht. Ich habe auch ein bisschen Medikamente genommen, die Hälfte nur. Aber ich musste ja irgendwie schlafen, ja, das ging halt nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Und habe gesagt, ich danke dir, Jesus, ich bin geheilt. Ich bin geheilt, ich empfange es, es gehört mir, es ist meins. Und irgendwann war es plötzlich weg, und das ist 3 Jahre her. Ja, Amen, Amen. Danke, Jesus. Gott tut Wunder, okay? Gott tut Wunder. Und da ist ein Schlüssel. Und wenn wir das lesen, und manchmal, dann kommt so ein Druck auf uns mit dem Glauben, aber darüber will ich gleich noch ein bisschen sprechen. Glauben ist wichtig. Wir können nicht bloß, weil irgendwie mal damit Druck gemacht wurde, von dem Thema weggehen. Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles. Schon wieder dieses Wort. Alles ist möglich. Ich meine, wie krass das ist. Und dann ist die andere Schriftstelle, und die will ich mit euch auch nochmal kurz hier durchgehen. Das ist, wo ist das eigentlich? Markus 9, Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. So eine Art Epilepsie, würde man wahrscheinlich heute sagen. Ja. Und wenn man heute so ganz modern ist, glaubt man natürlich nicht an Dämonen. Aber wenn du, sobald du mal welche erlebt hast, bist du eh anderer Meinung. was soll man dazu sagen? Ja, wir haben alle irgendwann nicht an irgendwas geglaubt und dann haben wir doch dran geglaubt, weil wir irgendwas erlebt haben, richtig? Und die Viecher gibt's, aber Jesus ist Herr. Und sie verdienen nicht unsere Aufmerksamkeit, Jesus ist der König. Amen. Und das ist hier so ein Ding. Ja? Er zerrt und schmeißt ihn auf den Boden ins Feuer, wird starr und so weiter. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht. Och, der brave, liebe Jesus. Ungläubiges Geschlecht. Können Sie nicht ein bisschen sanfter mit mir sprechen, Herr? Ich verstehe das so nicht so gut. Ungläubiges Geschlecht. Ich bin mir sicher, er hat es aus Liebe gesagt. Und mit Liebe. Okay? Es fällt mir vielleicht gerade so ein bisschen schwer, das so auszudrücken. Aber ungläubiges Geschlecht. Keine Ahnung. Aber vielleicht hat er es auch ganz anders gesagt. Aber auf jeden Fall ist er die personifizierte Liebe. Also irgendwie war das Motiv auf jeden Fall Liebe. Bis wann soll ich bei euch sein? Ist noch ermutigender. Bis wann soll ich? Es ist so, boah, Leute. Ja. Checkt ihr's eigentlich irgendwann mal? Ja, so. Also so, was los mit euch? So, und das macht mich, das kann einen so frustrieren, weil Jesus das ganze Thema auf so ein Leichtigkeitslevel hebt, wo er sagt, es ist doch gar nicht schwer, so nach dem Motto, was macht ihr's denn so schwer? Ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn zugleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm das geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Was für eine Antwort. Also ich meine so, wenn du das kannst, so nach dem Motto, was meinst du, wenn ich das kann? Was soll wenn denn heißen? Die Message-Bibel übersetzt, bei den Glaubenden gibt es kein wenn. Das finde ich gut, da gibt es kein wenn. Wenn du kannst. Wir haben vorhin gehört aus Matthäus 9 oder 8, was Martin vorgelesen hat. Ne? Wenn du mich heilen willst, kannst du mich sauber machen? Kannst du mich reinigen? Kannst du mich heilen? Willst du mich überhaupt heilen? Wenn ist gestrichen und ersetzt mit einem Ja, ich will. Ja, ich will. Jesus sprach zu ihm, wenn du kannst, im Glauben ist alles möglich. Gleichzeitig sagt Jesus hier, du könntest auch. Bei dem Glaubenden ist alles möglich. Du könntest auch. Wie lange soll ich bei euch sein, ungläubiges Geschlecht? Wie lange muss ich euch das noch beibringen, dass ihr es selber tut? Seid ihr noch da? Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedroht er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Das ist so eine heftige Situation eigentlich, ja? Wenn man sich mal drüber nachdenkt. Die meisten von uns würden die absolute Panik schieben bei so einer Situation, oder? Lass es mal ehrlich sein. Wenn einer geschäumt und starr wird und hin und her geschmissen und auf dem Boden krampft und liegt und wir, wie heißt das, 111, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt einen Notruf ruft, das ist nicht so gut, oder? Die Polizei kann ich rufen, 110, das geht ja auch. dann macht Jesus Befreiungsdienst und er ist wie tot. Ja, die denken, jetzt ist er tot. Das wird dich ermutigen, nachdem du für jemanden gebetet hast, jetzt ist er tot, super. Aber er griff ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger, also er ist geheilt, ne? Und seine Jünger fragen ihn allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Und manche Handschriften fügen hinzu und fasten. Manch diese Art fährt nur aus durch Gebet. Nun lass uns mal kurz über diesen Text sprechen. Ich finde ihn nämlich mega ermutigend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ihn auf eine merkwürdige Weise ermutigend, weil wir lesen Parallelstelle in Lukas, dass Jesus in Lukas 1 seinen 12 Jüngern Vollmacht gibt, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Sie gehen los und sie erleben das. Die Story kommt danach. Das heißt also, du hast Jünger mit Vollmacht und Erfahrung, die Jesus ausgestattet hat, genau das zu tun, und es klappt nicht. Nun, was hat der religiöse Geist daraus gemacht? Ist wohl nicht Gottes Wille zu heilen. Muss wohl krank bleiben. Ist wohl nicht dran, dass Gott hier was tut. Muss noch ein bisschen warten. Es ist nicht Gottes Timing. Und so weiter. Lauter solche Sprüche haben wir gemacht, um zu verstehen, weil wir nicht verstehen. Und wenn wir nicht verstehen, werden wir unruhig und unser Friede ist weg. Und wenn der Friede weg ist, brauchen wir irgendeine Antwort, die uns befriedigt. Seid ihr noch da? Und dann erbauen wir solche Ersatztheologien, damit wir uns einfach zur Ruhe setzen können. Aber die helfen nicht. Die helfen nicht. Fakt ist, die Jünger in Vollmacht und ausgerüstet und mit Erfahrung konnten das Ding nicht austreiben. Konnten dem Jungen nicht helfen. Nur das sollte dich ermutigen, dass wenn Dinge nicht passiert sind in deinem Leben, das nicht heißt, dass es nicht Gottes Wille ist. Amen. Es ist eindeutig klar, es ist Gottes Wille. Er wollte auch, dass es durch seine Jünger geschieht. Aber hier sind ein paar Punkte drinne und das ist ziemlich interessant. Jesus sagt einmal, wegen eures Unglaubens, richtig, das ist die erste Antwort, die ungläubiges Geschlecht. Das heißt, ihnen mangelte eine Perspektive. Ihnen mangelte etwas, wo ihnen felsenfest etwas klar war. Und dann sagt er am Ende, diese Art fährt nur aus durch Gebet. Und eventuell Fasten, auch wenn Fasten hier, und wie gesagt, die steht eigentlich in der Schrift gar nicht drinne, nicht wirklich Sinn macht, weil seine Jünger nicht gefastet haben. Blätterst du ein paar Seiten vorher, fragen die Pharisäer sogar, warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus antwortete ihnen, ja, wenn ich weg bin, werden sie schon fasten. Wäre es ein Auftrag gewesen, ja, das, oder nicht ein Auftrag, sondern eine Voraussetzung für seine Vollmacht, die Dämonen auszutreiben, zu fasten, dann hätte er sie das bestimmt gelehrt, oder? Aber seine Jünger haben es nicht gemacht. Und dann lesen wir durch Gebet, und die Jünger wussten noch nicht mal, wie man betet. Du liest in Lukas 11, dass sie Gott fragen, lehre uns beten. Aber Jesus hatte sie trotzdem ausgesandt, aber Jesus selber hatte ein Gebetsleben. Jesus selber hatte ein Leben mit dem Vater. Jesus selber hatte einen Lebensstil des Rückzugs, wo Jesus mit dem Vater alleine war. Und wisst ihr was, das ist jetzt vielleicht das erstaunlich einfache Ergebnis dieser Sache. Wo kriegen wir unsere Glaubensperspektive her? Wo kriegen wir sie her? Weil anscheinend ist es nicht an Gottes Willen. Anscheinend ist es nicht, dass er sagt, will ich nicht, ist nicht an der Zeit, nächste Mal, anderen Mal. Anscheinend liegt es an unserer Perspektive. Und wo kriegen wir unsere Perspektive richtig? In der Intimität mit Gott, in der Beziehung mit ihm, in der Freundschaft mit ihm, wo wir Zeit mit ihm verbringen. Was hat er gesagt? Diese Art fährt nur aus durch Gebet. Soll ich dir mal was sagen? Jesus hat nicht mal gebetet, als er den Dämon ausfuhren ließ. Jesus hat gesagt, fahr aus, das ist kein Gebet. Das ist ein Befehl. Also was meint er denn, diese Art fährt nur aus durch Gebet? Was meint er denn? Er meint, finde im Gebet die Perspektive Gottes für deine Situation und für die Dinge, denen du gegenüberstehst. Finde im Gebet, nicht in erster Linie durch deinen Pastor, durch was weiß ich was, deinen Chef, durch die neuesten medizinischen Erkenntnisse, ist alles gut, ist alles okay. Aber was haben wir letzte Woche gehört? Vor allem anderen. Herr, was sagst denn du? Jesus, was sagst denn du? Jesus, was sagt dein Wort? Jesus sagt, und ich erwische mich selbst, ich predige nicht auf euch herab. Hey, ich predige nicht auf euch herab. Hey, es ist ein, wie oft erwische ich mich dabei, irgendein Problem, und man sucht und forscht und überlegt, wie man das Problem lösen kann, bevor man hier drin sucht und forscht und Gott fragt, wie er das Problem lösen würde. Seid ihr da? Es ist wichtig, es ist einfach, ich weiß, ihr habt mal irgendeine, was weiß ich, was erwartet. Aber am Ende lesen wir einfach nur, diese Art, dieses Problem löst sich nur durch Gebet. Aber er meint damit doch nicht, er hat ja jetzt nicht, als das Problem kam, die Fürbitter gerufen und gesagt, jetzt beten wir 3 Wochen Fürbitte und dann wird das Ding geklärt sein. Sondern er sagt, das geht nur durch Gebet raus. Anders ausgedrückt, in Gebet kriegst du die Perspektive für die Situation. Der Glaube war da. Sie haben schon Kranke geheilt. Sie waren befähigt. Ich meine, das finde ich total krass. Befähigt von Gott. Sitzen hier Befähigte von Gott. Sitzen hier Leute, die befähigt sind, die den Geist Gottes in sich wohnen haben, die im Namen Jesus ausgesandt sind, die Gesandte an Christi Stadt sind. All das ist da. All das ist Realität und doch erleben wir viele Dinge nicht, oder? Und hier ist das Problem. Wir können uns nicht erlauben, deswegen irgendwelche Ausredetheologie zu bauen. Sondern es ist ein Ruf an sein Herz. Es ist ein Ruf, tiefer an ihn ranzukommen, näher an ihn ranzukommen. Es ist ein Ruf, vielleicht, lass mich das mal so sagen, vielleicht das hier mehr zu lesen als das neueste Buch. Vielleicht das hier mehr zu lesen als die allerneueste Predigt. Vielleicht lieber zu beten als die allerneueste Predigt. Nicht, ich höre Predigten, ich lese Bücher und ich glaube, es ist wichtig, das zu tun. Auf jeden Fall. Aber ich muss darauf achten, dass es nicht die erste Quelle wird. Amen. Ich muss darauf achten, dass es nicht das allererste ist, was mich irgendwie ernährt, sondern dass Gott selbst durch sein Wort, die Bibel sagt so krasse Sachen, ich meine, klar, da können wir dann wieder so ein Unabhängigkeitsding draus machen, das wisst ihr ja, dass wir daran nicht glauben, aber die sagt so krasse Sachen wie, niemand braucht euch lehren. Ihr habt die Salbung. Ihr habt sie. Sie ist da, niemand braucht euch lehren. Was heißt denn das? Heißt nicht, dass es keine Lehre gibt, weil Gott ja sich selbst widersprechen und setzt Lehrer in seinen Leib ein, aber niemand braucht sie. das macht ja keinen Sinn, sondern du hast den Geist Gottes. Du bist eine reife Person im Glauben. Du kannst unterscheiden, du kannst lernen, du kannst da reingehen, du kannst selber essen. Amen. Und sogar so darin wachsen, dass du selber ein Lehrer wirst, heißt es. Krass. Danke, Jesus. Und Jesus jetzt hier, damit komme ich auch eigentlich schon zum Ende, in Matthäus 17, 14, da, Moment, das ist noch, das ist krass, da habe ich ganz vergessen, danke Jesus. In Matthäus 17, 14 ist dieselbe Stelle mit dem Besessenen, den Jesus frei macht, und dann sagen seine Jünger, warum konnten wir nicht austreiben? Und hier packt Jesus auf einmal das, was in Markus an 2 verschiedenen Stellen steht, zusammen und sagt, was immer ihr im Glauben begehrt, wird euch werden. Wenn ihr zu dem Berg sprecht, wird er sich hinwegheben. Also er nimmt dieselbe Stelle, mit der wir angefangen haben, und packt sie an das Ende. Und das habe ich erst hinterher nochmal so gesehen. Da dachte ich so, wow, das ist ja dasselbe. Kein Wunder, warum der Geist Gottes mich an den 2 Stellen, obwohl sie an verschiedenen Kapiteln stehen, bin ich hängen geblieben. Und dann gucke ich in eine Parallelstelle und da ist das ein und dieselbe Stelle. Er heilt den Jungen, seine Jünger fragen, warum können wir nicht? Und er sagt, wenn ihr zum Berg sprecht und Glauben habt, das geschieht, was ihr sagt, wird es euch werden. Wenn ihr empfangen habt, wenn es eures ist, wenn es euch gehört, wenn ihr es ergriffen habt im Glauben, wird es sichtbar werden. Bleibt dran. Amen. Gib nicht auf. Ja, halte durch. Stell dich auf Jesus. Halte fest an seiner Wahrheit. Und es geht nicht darum, irgendwie in irgendwelchen stumpfsinnigen Wiederholungen immer weiter irgendwas zu proklamieren, um dann zu denken, irgendwann habe ich Gottes Arm umgedreht und dann wird er mir endlich helfen. Nein, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, entdecke die Realität, die Wahrheit im Versteck mit Gott, alleine mit ihm. Was heißt das, Jesus, wenn du da sitzt und das liest? Wie kann ich empfangen? Jesus, wie kann ich glauben? Wie kann ich es schon haben, wenn ich es noch nicht sehe? Herr, ich fühle mich unfähig. So kannst du ja beten, wenn du dich so fühlst, aber bleib da nicht stehen, sondern geh weiter und sag, danke, Herr, dass du mich das lehrst, weil du sagst es ja in deinem Wort. Du sagst, wie lange soll ich noch bei euch sein? Das heißt ja nicht, dass er dich im Stich lassen will. Das heißt, er will dich lehren, weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Das oberste Ziel ist immer noch Transformation. Ist immer noch, du wirst verwandelt in das Bild Christi. Ist immer noch, du riechst, denkst, fühlst, handelst wie Jesus. Amen. Es ist immer noch das oberste Ziel. Es hat sich nicht geändert. Es ist nicht geworden, wie kriegst du ein tolles Leben und wie geht's dir besser und wie kannst du ein schönes Haus haben. Das ist nicht das Ziel. Das ist übrigens auch nicht das Ziel des Glaubens, noch mehr für irgendwelches Zeug zu glauben, damit wir noch mehr Zeug haben, mit dem wir nicht umgehen können. Sondern es geht darum, dass wir den Willen Gottes freisetzen auf der Erde. Dass wir, wisst ihr, wer glaubt, dass er empfangen hat, boah, Mensch, der ist frei von Scham, von Schuld, von Anklage, von Verdammnis, der ist heilig und gerecht, come on. Da geht's ja nicht nur um Dinge, da geht's ja nicht nur um Sachen oder die nächste Yacht oder das neue Auto. Das können wir gerne nebenbei von mir aus, ja, solange, wisst ihr ja, kein Problem, solange es nicht zum Götzen wird. Aber das Ding ist, es ist doch viel mehr als das. Der Glaube, der die Welt verändert. Der Glaube, vielleicht könnten wir so weit gehen und sagen, der Glaube, der sagt, ich habe Erweckung für Deutschland empfangen. Danke, Jesus. Es ist da. Ich glaube es. Ich warte nicht mehr. Ich lebe es heute. Ich habe es empfangen. Es gehört mir. Ich habe den Durchbruch empfangen in meiner Familie. Ich habe den Durchbruch empfangen in meiner Nachbarschaft. Ich habe den Durchbruch empfangen von diesen todkranken Leuten. Ich lasse mich nicht einschüchtern von Psychoproblemen, Krankheiten. Ich habe den Durchbruch empfangen. Versteht ihr? Ich habe den Durchbruch empfangen, dass Gott sagt, wer zu diesem Berg spricht. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, dem wird es werden. Danke, Herr. So, ist ja fast schon frech, oder? Das ist so, danke, ich hab's. Ja, guck mal dein Leben an, guck mal dein Erfolg. Das ist, was der Teufel dann will, und das machen wir Christen leider auch oftmals dann. Ja, wo sind denn deine Kredenzien, deine Beweise? Wir werden sehen. Der Glaubende, dem ist alles möglich. Dem Glauben ist alles möglich. Und wo kommt der Glaube her? Ich will jetzt noch mal kurz hier reingehen. Es dauert nur 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 5. Und in Markus 3, 13, Vers 15. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Was ist das Erste, wofür er sie beruft? Was ist das Allererste, wofür er sie beruft? Damit sie bei ihm sein. Das ist das Erste. Bei ihm sein. In Markus 1, Vers 32, als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden. Es ist einfach, Mann, wir sagen, wir würden gerne mal da zurück, aber das ist Quatsch. Wir leben in viel besseren Zeiten, weil Jesus ist jetzt in seiner Gemeinde, aber ich will das erleben. Als es Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Stell dir mal vor, die ganze Stadt ist an der Tür. In den ganzen Sonderfällen. Ich weiß, es sind viele von uns hier auch. Aber Gott ist gekommen, das Schwache zu retten und stark zu machen. Amen. Er ist gekommen, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Also muss man erst mal sagen, okay, ja, ich war krank. Ja, du hast recht. Ich hatte einen an der Klatsche. Ich war krank, ich war daneben, ich war tot, ich war alles Mögliche. Ja, stimmt, aber ich habe einen Retter kennengelernt. Ich habe einen Erlöser kennengelernt und der hat mich neu gemacht und frei gemacht und ausgerüstet und mit Vollmacht ausgestattet und der glaubt an mich und er hat mich geheilt. Come on. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und das ist so ein, weißt du, das ist, wer schon mal nur annähernd so eine Atmosphäre erlebt hat. Und wir haben. Und wir werden auf jeden Fall mit großen Schritten wieder in diese Richtung gehen. Wir kennen Erweckungsatmosphäre. Wir kennen das. Und wir spüren es jetzt, und lass mal ganz ehrlich sein, an Sonntagmorgen, dann bricht es ab und zu mal ein bisschen durch und so weiter, aber es ist nicht das, was wir kennen. Und wenn du einmal was kennengelernt hast, kannst du nie mehr zufrieden sein mit irgendwas anderem. Das ist das Problem daran. Da sagen andere, was habt ihr denn? Ist doch alles toll, ist doch alles super. Und du denkst dir so, oh, nichts ist super, ist eine Katastrophe. Das liegt daran, weil du was anderes geschmeckt hast. Amen. Es kann gefährlich sein, sowas. Und ich kenne das. Und dann hast du solche Abende, solche Erweckungsabende, die bis spät in die Nacht gehen und Massensachen passieren und Gottes Geist wirkt und die Dämonen fahren aus, Kranke werden gesund und Lachen und Freude ist im Haus und so weiter. Und dann kommst du nach Hause oder von der ganzen Konferenz oder von dem ganzen Wochenende oder von der ganzen Woche wie sowas. Und dann denkst du dir so, oh, jetzt muss ich erstmal ausruhen. Ja, ich brauche erstmal jetzt, boah, morgen kann ich ausschlafen. Halleluja. Danke, Jesus. Und was macht Jesus? Weil das ist genau sowas hier. Heilte viele, bla bla bla, an der, die ganze Stadt, die ganzen Leidenden und Besessenen. Und dann heißt es Vers 35, und früh morgens. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war. Ich hoffe, es war wenigstens Winter. stand er auf. Und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Seht ihr, Jesus wusste, wo seine Perspektive und seine Kraftquelle herkam. Jesus wusste, warum er glaubte, was er glaubte, nämlich weil er Zeit mit dem Vater persönlich verbrachte. Weil er alleine war mit ihm. In Markus 6, 46 heißt es, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Er wusste, wo seine Power herkam. Er wusste, wo seine Ermutigung herkam. Nun heißt das, dass wir uns nicht gegenseitig ermutigen sollen, unsere Gaben einsetzen und so weiter, bla bla. Natürlich, natürlich. Aber hey, wissen wir, wo wir Ermutigung herkriegen, wenn sie nicht von deinem Nachbarn kommt, wenn sie nicht von der WhatsApp-Gruppe kommt, wenn sie nicht vom Gebet kommt, wenn dich keiner anruft, wenn keiner nett zu dir ist? Weißt du, wo dann deine Ermutigung herkommt? Nun, keine Berechtigung, dass wir uns alle doof benehmen, das meine ich nicht damit, aber tatsächlich ist es so, dass die Dinge passieren und die Anrufe mal ausbleiben und Dinge nicht klappen und so weiter und man das, was man erhofft hätte, was man gerne von Menschen hätte, nicht kriegt. Wo kriegst du deine Ermutigung her? Wo kommt deine Perspektive her? Von Menschen oder von Gott? Und hier ist der Punkt, wenn sie von Menschen kommt, kann es gut sein, dass Gott seine Finger im Spiel hat, dass dich keiner anruft. Das ist neues Level. Nun, was hast du für eine Chance? Was hast du für eine Chance? Sagen, okay, ich werde bitter und frustriert. Wenn ihr steht und betet, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Wie das alles zusammenhängt. Hä? Wenn ihr Glauben habt und zum Berg sprecht, hebt er sich hinweg. Aber wenn ihr steht und betet, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Können bitter werden, frustriert werden, uns absondern, beleidigt sein und so weiter. Oder wir können sagen, Jesus, das treibt mich tiefer in dich hinein. Ich bete für die Leute, die mich anrufen sollten. Ich bete für die, die es nicht auf die Reihe kriegen. Ich bete für die, die mich eigentlich ermutigen sollten. Und ich werde ein Ermutiger. Ich werde jemand, der anfängt, das zu tun, was ich erwarte von anderen. Ich werde jemand, der anfängt zu sagen, ich mache das jetzt. Ich warte nicht mehr, dass es jemand für mich tut. Ich fange an, es jetzt für andere zu tun, weil ich eine Kraftquelle entdeckt habe, weil ich jemanden entdeckt habe, der mich ermutigt mitten im Sturm, der mit mir geht und der mich nicht nur ermutigt mitten im Sturm, sondern der mich ausrüstet, den Sturm zum Schweigen zu bringen. Amen, ist doch so einfach. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Zum Schweigen zu bringen. Und selbst dann, wenn ich da drin versage, dann ist er trotzdem noch da und hilft mir. Richtig? Weil Jesus schlief im Sturm auf einem Kissen, heißt es. Das ist ein ganz besonderes Kissen. Daran sieht man, dass es seine absolute erste Handaufzeichnung ist. Der war dabei, der das schreibt. Er schlief auf einem ganz besonderen Kissen. Er schlief mitten im Sturm. Und wieder dieselbe Antwort, richtig? Als sie ihn aufwecken, ah, wir sterben, kümmert's dich nicht, dass wir umkommen. So eine witzige Sache, weil er mit im Boot ist, ne? Kümmert's dich nicht, dass wir umkommen. So, er würde ja auch umkommen. Kümmert's dich nicht, dass wir sterben. Und er steht auf und sagt, dasselbe wie hier. Ungläubiges Geschlecht. Was ist los mit euch? Puh, schweig, verstumme. Und dann kriegen die Jünger Angst. Das ist das Allerbeste. Sie haben Angst im Sturm und dann Jesus stillt den Sturm und dann heißt es, und sie fürchteten sich. gibt Hoffnung für uns alle. Amen. Es ist einfach, oh, Gott ist gut. Danke, Jesus. Aber lass uns beten zusammen, dass, wisst ihr, ich möchte das. Ich hab's nicht, wisst ihr, wenn ich jetzt sagen würde, das funktioniert immer hundertprozentig in meinem Leben. Ich weiß, wie das läuft und das klappt. Ist leider nicht so. Ich bin auf dem Weg und ich möchte das aber ergreifen, weil es da steht. Und wenn Gott sagt, alles, um was ihr betet, dann habe ich ein paar Ideen, was in mein Alles reinpasst. Und du hast auch ein paar Ideen, was in dein Alles reinpasst, richtig? Du hast ein paar Vorstellungen, was alles sein könnte, wenn alles möglich wäre. Wenn alles geht, dem Glaubenden ist alles möglich. Boah, ich meine, kann das wirklich sein, Jesus? Es hört sich fast irreal an nach all dem, was man manchmal so erlebt und hört und Negatives und was passiert und was nicht passiert ist und so weiter. Kann man immer noch glauben? Kann man immer noch sagen, okay, ich lasse mich darauf ein? Kann man immer noch vor seinen König treten? Kann man immer noch Jesus in die Augen schauen und sagen, okay, Herr, ich verstehe nicht, aber ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir, Jesus, weil letztendlich heißt es, habt Gottes Glauben und nicht meinen Glauben. Letztendlich heißt es, habt den Glauben Gottes und den habe ich in seiner Einheit. Und als der Junge zu Jesus gebracht wurde, wurde er gesund. Also muss Jesus in mir hervorkommen. Lass uns mal aufstehen zusammen. Danke, Jesus. Wir haben alle Situationen, wo wir einfach im Glauben dran sind, bin ich mir sicher. Jeder hat eine Situation, jeder hat etwas. Und wir wollen einfach hineintreten in den Glauben Gottes. Wir wollen hineintreten, wie wir von Martin so wunderbar leidenschaftlich gehört haben heute Morgen, dass die Kranken gesund werden, dass das Werk Jesu passiert, dass in unserem Leben Durchbrüche passieren, dass wir dranbleiben, dass wir mit ihm gehen, dass wir sehen, wie er Wunder tut. Das kann er so gut. Das kann er einfach so gut. So, Jesus, wir wollen hineintreten in deinen Glauben heute Morgen, Herr. Wir wollen hineintreten in den Glauben Gottes. In den Glauben Gottes, Herr. In die Kraft Gottes, Jesus. In diesen Jesus, der die Kranken geheilt hat, die Dämonen ausgetrieben hat, Herr Jesus, zu dem die Massen gekommen sind, Herr. Jesus, du warst so krass, Jesus. Und wir beten, Herr Jesus, dass dein Wesen in uns immer mehr hervorkommt. Wir beten, Jesus, dass es immer mehr sichtbar wird, Herr. Jesus, die Jünger konnten dem nicht helfen. Und so oft fühlen wir uns genauso. Wir denken, wir können nicht helfen, obwohl du gesagt hast, du hast Vollmacht. Obwohl du gesagt hast, wir haben Vollmacht, obwohl du uns ausgerüstet hast. Herr, ich bete, dass du uns ins Versteck treibst. Ich bete, dass du uns in die Intimität mit dir treibst. Ich bete, dass du uns ziehst, Herr, vor das Wort Gottes. Dass du uns ziehst, Herr Jesus. Dass unser Leben, Herr, in unserem Leben eine Priorität ist, Zeit mit dir zu verbringen und dein Wort zu lesen, Herr. Jesus, wie sollen wir starke Christen werden, wenn wir es nur immer aus zweiter Hand alles kriegen? Jesus, ich bete dafür, Vater. Herr, wir brauchen nicht irgendwelche Häppchen, die uns hingehalten werden. Herr, wir brauchen das Schwarzbrot, wir brauchen das Wort, wir brauchen es richtig vor dich zu kommen und zu hören von dir, dass du uns die Perspektive des Glaubens gibst, dass du nicht sagen musst, ungläubiges Geschlecht zu uns, Herr. Jesus, wir wollen das, Herr, wir wollen das, Herr, wir lassen uns darauf ein und wir vergeben, Herr, wenn wir irgendwo einfach enttäuscht wurden, Jesus, und frustriert sind, Jesus, und Herr, es einfach, wir keinen Glauben mehr haben, weil Dinge passiert sind, Menschen sich blöd benommen haben und so weiter, Herr, wir entscheiden uns zu vergeben heute Morgen, wir entscheiden uns zu vergeben, Herr, und wir lassen los, Jesus, wir lassen los, zum Moment einfach machen, wenn du willst, ja, dann du weißt, dass einfach Situationen, Umstände, Menschen, lass sie los, damit der Glaube sich freisetzen kann in uns. Der Glaube, der zum Berg spricht. Danke, Heiliger Geist. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart hier. Ich danke dir, Herr, dass du gesagt hast, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr zu diesem Berg sprecht, wird er sich hinwegheben. Wird er sich hinwegheben. Halleluja. Halleluja. Und Herr, wir wollen nicht mehr so viel zum Berg reden, mit ihm sprechen, über ihn sprechen. Wir wollen ihn nicht so viel anschauen, er wird immer größer, als er ist, Herr. Wir wollen zu ihm sprechen in Autorität, Herr. in Vollmacht. Und das sollten wir auch machen jetzt einfach. Das ist einfach ein Berg in deinem Leben, was immer das ist. Ich verabschiede mal die Livestreamer, dann machen wir ein bisschen Musik an. Schön, dass ihr dabei wart. Gott segne euch. Sprecht zu eurem Berg gleich. Danke, Jesus. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik an. Und dann möchte ich euch ermutigen, mal das hineinzugehen, in diesen Glauben hineinzugehen und zu dem Berg zu sprechen, was immer das ist, Krankheit, ja, Bedrückung.